Wir kommen zum Kapitel 10 des Lukas-Evangeliums. Und ich denke nicht, dass wir so weit kommen heute. Wir schauen, wie die Zeit reicht, so dass wir diesem ersten Teil den Titel geben können: Wo sind die Arbeiter? Wo sind die Arbeiter? Ich lese einfach mal die ersten drei Verse aus diesem Kapitel. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und wir realisieren sehr schnell, wenn wir vom Kapitel 9 weiterlesen ins Kapitel 10, dass sich an dem Ruf zur Nachfolge nichts plötzlich wesentlich ändert. Es wird nicht plötzlich zu einem leichten Spaziergang, zu einem Wohlfühlspaziergang. Ich denke, das merken wir vom ersten Wort wieder auch im nächsten Kapitel, dass das eine Realität ist. Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Der Herr Jesus sendet also 35 Zweierteams aus. Zwei Zeugen fordert ja das Alte Testament. Mindestens zwei Zeugen. 35 Zweierteams, dass sie vor ihm hergehen in die Ortschaften entlang seines Weges nach Jerusalem. Dieses so dramatischen Weges mit diesem dramatischen Ziel in Jerusalem. Und diese Zweierteams, 35, diese sollten seinen Besuch vorbereiten. In jeder einzelnen Ortschaft, wo er anhalten würde. Sie sollten den Herzensboden der Menschen für den Messias vorbereiten. Zwei Seiten weiter vorne oder drei im Lukas Kapitel 7, Vers 27, zitiert der Herr Jesus ja selber diesen bekannten Vers aus dem Propheten Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Übrigens ist das sehr interessant. Im Propheten Malachi steht eigentlich ungefähr so: Siehe, ich sende vor mir her, der den Weg vor mir bereiten soll. Warum? Es spricht es dort der Herr Gott, der Gott Jesus Christus und der Wesenseins ist mit dem Vater. Und der Herr Jesus hat alles Recht. Im Neuen Testament sein eigenes Wort aus dem Alten Testament so umzuwandeln, damit wir es für die jetzige Situation besser verstehen. Alles Recht, das zu tun. Siehe, ich sende, da spricht Gott, der Vater, meinen Boten, den Herrn Jesus, den Johannes, den Täufer, vor deinem Angesicht, dem Angesicht Jesu Christi, dass er deinen Weg vor dir bereiten soll. Und auch zwei Seiten zurück wieder, Lukas 9, Vers 52 lesen wir. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Es entspricht also offenbar einem geistlichen Naturgesetz, wenn wir das so formulieren wollten. Ein geistliches Gesetz, nämlich Menschen brauchen eine gewisse Vorbereitung, um dem Herrn zu begegnen. Eben das prominente Beispiel Johannes der Täufer, wie er den Weg vorbereitet hat, dass die Menschen Buße tun und den Messias aufnehmen. Es braucht eine gewisse Vorbereitung und erst recht braucht es Vorbereitung, um den Herrn durch Buße und Glaube aufzunehmen. Kein Mensch bekehrt sich echt aufrichtig von einer Sekunde auf den anderen, ohne jegliche vorbereitenden Werke in seinem Leben. Das ist ein wichtiges geistliches Naturgesetz. Und hier sendet Jesus diese 70 Jünger aus zur Vorbereitung. Und das gilt auch für uns. Das ist auch unser Auftrag. Und es ist auch wichtig für uns selber, das zu realisieren, dass auch wir vorbereitet kommen. Vorbereitet kommen, um dem Herrn zu begegnen. Wenn wir zum Beispiel in die Gemeinde kommen. Wie wichtig ist das, dass wir vorbereitet kommen, um auf sein Wort zu hören? Es wird ganz anders wirken, sein Wort in uns, als wenn wir unvorbereitet kommen. Das haben wir alle schon erlebt, da bin ich ganz sicher. Und so sendet er also diese 35 Teams aus zur Vorbereitung, wohin er selbst kommen sollte oder wollte, wie es hier steht. Das heißt, den wesentlichen Teil der Arbeit macht er. Das müssen wir uns bewusst sein. Den wesentlichen Teil der Arbeit, das macht er. Das Einwirken auf die Seelen der Menschen. Das kann nur er. Und er wird es tun. Nur er kann auf unsere Seelen einwirken, ob Menschen gläubig sind oder ungläubig. Aber es enthebt die Jünger nicht von viel Arbeit der Vorbereitung. Es enthebt uns nicht von dieser Arbeit. Denken wir nur jetzt an dieses Beispiel des Bibelkurses in unserer Gemeinde. Was für ein großer Segen. Aber es bedeutet viel Arbeit, wenn wir Yves und Joshua fragen würden. Es bedeutet viel, viel Arbeit. Und auch hier das Wirken in den Seelen und Herzen muss von ihm kommen. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder im Gebet daran denken. Herr, wirke du an unseren Herzen durch dein Wort, wo jetzt so viele systematisch sich das Ziel gesetzt haben, darin zu lesen. Was für ein Segen wird das sein? Ja, wir wollen jetzt den Vers, diesen bezeichnenden Vers 2 etwas ausführlicher betrachten. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist zwar groß, oder die Ernte ist in der Tat groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Leider hat die Schlachterübersetzung hier einfach schlichtweg ein griechisches Wort unterschlagen. In jeder anderen Übersetzung, King James, überall findet wir das griechische Wort men hier noch vorgeschaltet, welches heißt eben zwar oder wahrhaftig oder in der Tat. Und ich finde das noch wichtig, ich finde das schade, wenn man einfach aus dem Urtext ein griechisches Wort weglässt. Es macht diesen Gegensatz so deutlich. Die Ernte zwar ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Oder anders frei übersetzt: Es gäbe zwar viel zu ernten, aber es hat zu wenig Arbeiter. Es muss uns bewusst sein, das gewaltige Werk Jesu Christi hat neben ganz vielen anderen Folgen eine ganz bestimmte Konsequenz. Oder wir könnten sagen Forderung. Dieses gewaltige Werk des Herrn, als Gott Mensch geworden, seine Ganzhingabe hier auf dieser Erde, sein Gehorsam, sein vollkommenes Erlösungswerk. Es hat eine ganz bestimmte Folgerung, dieses Werk. Es hat viele Konsequenzen. Alles wird wiederhergestellt. Nicht nur auf der Erde, im zweiten Himmel und im dritten Himmel. Die ganzen Zerstörungen durch die Sünde wird der Herr vollkommen wiederherstellen durch sein Werk am Kreuz. Und er wird die Ehre Gottes vervielfachen durch sein Werk. Aber hier auf der Erde hat es auch eine ganz bestimmte Konsequenz. Dieses gewaltige, unbeschreibliche Werk Jesu Christi am Kreuz. Gott, der Herr, will ernten hier auf dieser Erde. Gott will ernten und er wird ernten. Und zwar überall auf der Welt und zu allen Zeiten ernten, bis er kommt. Bis er selber wiederkommt. Es ist nicht Zufall, dass in diesem einen Vers das Wort Ernte dreimal vorkommt. Dreimal. Der Herr der Ernte. Er ist ein Herr der Ernte. Es stimmt nicht, dass der Herr sein Werk getan hätte, wenn nur ein einziger Mensch gerettet worden wäre. Das haben wir kein Recht, so etwas zu sagen. Der Herr weiß um alle Folgen, die sein Werk hat, sein gewaltiges Werk. Und er will ernten und er wird ernten. Und das nimmt jetzt für einen kurzen Moment den Lichtkegel des Scheinwerfers von ihm weg auf uns. Auf uns. Weil er beschreibt hier, wie das funktioniert, diese Ernte. Er will und er wird ernten. Und er hat sich ein Stück weit von uns abhängig gemacht. Er verlässt sich auf seine Jünger, auf seine Erntearbeiter. Realisieren wir die Last dieser Aussage? Es tut mir so leid. Es ist nicht ein Wohlfühlweg. Jesus nachfolge. Ich kann euch nichts anderes bringen, als das, was in der Bibel steht. Es gäbe zwar viel zu ernten, aber es hat zu wenig Arbeiter. Wo sind die Arbeiter? Wo sind die Arbeiter? Lesen wir noch zwei ähnliche Stellen aus den Evangelien. Matthäus 9, Matthäus 9, Vers 36 bis 38. Als er, der Herr Jesus, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wenn der Herr Jesus heute leibhaftig unter uns wäre, in unserem Gebiet, in unserem Land, an unserem Ort, würde er das Gleiche empfinden? Würde er durch die ganzen Fassaden, die meterdicken Fassaden von Wohlstand und Reichtum und Unabhängigkeit und Gottlosigkeit und Gottesverachtung, würde er nicht hineinsehen in die verschmachteten Seelen und das Gleiche empfinden? Ich bin ganz sicher, dass das der Fall wäre. Johannes 4, Vers 35 bis 36. Johannes 4, 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Hier zuerst die biblische Definition, was in diesem Zusammenhang mit Ernten gemeint ist. Eben Frucht sammeln zum ewigen Leben. Und auch hier bin ich mir ganz sicher, dass es wesentlich mehr bedeutet, als einfach Menschen zur Bekehrung zu führen. sie zum Herrn zu rufen. Das ist überaus wichtig. Aber es bedeutet mehr als das. Das ist nur der Anfang. Das ist nur das kleinste Stück der Arbeit. Nein, sie bis ans Ziel zu begleiten. Miteinander diesen Weg zu gehen bis ans Ziel. Dem Herrn zu dienen in allen Umständen. Frucht sammeln zum ewigen Leben. Das ist die vielleicht zentralste Aufgabe in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben der Gemeinde. Frucht zu sammeln zum ewigen Leben. Wer ist der Seemann hier in diesem Zusammenhang? Man kann da ganz sicher sehr gut davon ausgehen, dass hier mit Seemann einfach der Herr Jesus selber gemeint ist. Er hat sein Leben gesät in diese verlorene Welt hinein. Und wir sollen als Schnitter unser Leben einsetzen. Als Schnitter. Er hat sein Leben gesät. Und er möchte ernten. Und er bekennt, wiederholt, es gibt eine große Ernte. Die Ernte ist groß. Es gab damals Felder, die reif waren zur Ernte. Und es gibt sie heute. Der Herr Jesus würde genau dasselbe heute sagen. Felder, die reif sind zur Ernte. Und wisst ihr was? Nicht nur in Afrika. Und nicht nur in Nepal oder in Russland. Genau so auch hier bei uns. Hier bei uns. Oder kann mir jemand aus der Bibel darlegen, dass wir heute besser alle unsere Kraft, all unser Geld in die genannten Gebiete investieren? Weil bei uns es so gut wie nichts zu ernten gibt. Wenn mir jemand das aus der Bibel darlegt, will ich es gerne glauben. Aber ich finde es nicht. Ich finde es nicht, dass das eine Realität wäre heute. Woran liegt es denn, wenn irgendwann, irgendwo auf der Welt so gut wie nichts für den Herrn geerntet wird? Woran liegt das? Daran, dass es nichts zu ernten gibt, könnte ja sein. Aber können wir das biblisch belegen? Dass es hier im Westen, wo wir wohnen, nichts zu ernten gibt für den Herrn. Er ist der Herr der Ernte. Er will und wird ernten. Auch heute, auch hier bei uns. Und eben das Neue Testament nennt mindestens drei Stellen, die sagen, dass es jetzt eine Ernte gibt, die reif wäre. Woran liegt es denn, wenn nichts geerntet wird? Wir lesen es hier. Es liegt an den Arbeiten. Und wir merken sofort, dass da nicht die ungläubigen Weltmenschen gemeint sind, dass das die Arbeiter wären. Nein, ich bin gemeint. Und du, wir alle sind gemeint. Wir, die Gläubigen, Noch einmal die Frage, wo sind die Arbeiter? Der Herr Jesus hat soeben zu diesen Arbeitern gesprochen. Er hat soeben zu dir gesprochen, zu mir gesprochen. Wir haben soeben gelesen darüber, über diese Arbeiter, wie es abläuft, wenn er Arbeiter beruft. Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Der Jünger, der da in die Nachfolge gerufen wird, genau er ist dieser Arbeiter in der Ernte des Herrn. Und wir haben dort gelernt, dass er ein Mensch ist, ohne Nest in dieser Welt, ohne Erbteil in dieser Welt. Ohne Menschengefälligkeit in dieser Welt. Die Meinung Gottes ist ihm viel wichtiger als die Meinung der Menschen. Und je mehr wir zu diesem letzten Moment gehen in der Zeitgeschichte, in der Endzeit, desto einsamer werden die Menschen dastehen, die viel mehr von der Meinung Gottes, seines Wortes halten, als von der Meinung der Mehrheit der Menschen. Dieser Abschnitt dort war ja überschrieben vom Preis der Nachfolge. Der Preis des Arbeiters sein im Erntefeld, könnten wir auch sagen. Wisst ihr, man kann sich schon beklagen. Der Prediger macht immer Druck. Nie lässt er uns in Ruhe unser Leben als Christ genießen, in der Gnade und Liebe Gottes. Aber bitte, bitte, zeigt mir, wo das Lukas-Evangelium oder das ganze Wort Gottes uns in Ruhe unser Leben, unser eigen Leben genießen lässt. Und das vielleicht sogar ohne Verpflichtung und Verbindlichkeit in einer konkreten biblischen Gemeinde. Zeigt es mir aus dem Wort Gottes. Einfach so, ohne Verbindlichkeit zur Gemeinde, das Leben als Christ zu leben. In was für eine Zeit leben wir? Von Konferenz zu Konferenz, von Tagung zu Tagung. Realisieren wir, dass es heute Hunderte von solchen freischaffenden, freilebenden Bibelchristen gibt. Hunderte. In was für einer Zeit leben wir denn? Wer wird das einmal verantworten? Diese Untergrabung der Gemeinde Jesu. Durch ein Netz von anderen Angeboten. Wer wird das einmal verantworten? Schon im Vers 3 wieder sagt der Herr, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Aber Herr, was für ein Druck machst du? Denken wir an das Netzwerk von Jüngerschaftsstellen im Lukas-Evangelium, wie wir sie auch durchgegangen sind. Eine davon, eine Seite weiter vorne. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wir könnten auch sagen, genießen will, für sich selber haben will, unabhängig sein will, nicht einsetzen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wir kommen kaum zu Ende, wenn wir aufzählen wollten, was wir als seine Jünger alles genießen dürfen. Was haben wir für ein Vorrecht, dass er unser Herr ist? Aber, es gibt ein Aber, es hat immer zwei Seiten. 2. Korinther 1, 5 und 7 haben wir von Kim so eindrücklich gehört am Mittwoch, auch am Freitag im Chor. Unser überfließender Trost kommt in welcher Situation? Mitten im Leiden für die Sache Jesu Christi. Aber es ist ein überfließender Trost, den nur Gott geben kann. Unser göttliches, ewiges Leben im Überfluss kommt, wir haben es gelesen, wenn wir unser Leben verlieren, unser Eigenleben verlieren, unseren Leib ihm als lebendiges Opfer darbringen. Wir dürfen uns Freunde Christi nennen. Stellt euch vor, Freunde dieses Gottes nennen. Wenn wir tun, was immer er uns gebietet. Glückselig, und zwar nach dem göttlichen Maßstab, dürfen wir sein, wenn wir geschmäht und verfolgt werden. Wenn sie lügnerisch jegliches böse Wort gegen uns reden, um der biblischen Wahrheit willen. Der moderne Evangelikalismus, beziehungsweise der heutige ungebundene Christ, will nur die erste Seite. Er will die erste Seite von allem aufgezählt. Wer die zweite predigt, ist gesetzlich lieblos und unterdrückend, übt immer Druck aus. Der heutige Prediger bemüht sich krampfhaft, den Druck aus der Bibel zu nehmen. Die Schärfe des zweischneidigen Schwertes. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Man hasst dieses Schwert. Man hasst diesen Druck, diesen Preis der Nachfolge. Und in diesem Sinne sagt Jesus hier im Vers 3 als Antwort oder als Erklärung, dass es wenige Arbeiter gibt. Geht hin, geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Der Vers 2b, wo steht, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Er ist untrennbar verbunden mit diesem Vers 3. Könnte eigentlich genau zum gleichen Vers gehören. Geht hin. Warum muss er uns ausgerechnet wie Lämmer unter die Wölfe schicken? Warum? Ist das nicht wieder ein Druck, eine Unterdrückung? Er weiß warum. Er kennt die Situation. Er kommt selber mit. Ich bin so froh um das Beispiel von David und Goliath. David war ein Lamm unter dem gefährlichsten damaligen Wolf. Keine Chance. So sind wir. Wir spüren zwischendurch etwas von dieser Finsternis, von dieser Wolfskraft. Sie möchte uns wegwischen, auslöschen. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Vielleicht noch zum Wort senden am Schluss von Vers 2, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist ein ganz anderes Wort als das oben im Vers 1. Er sandte sie je zwei und zwei vor sich her. Es ist auch ein anderes Wort als hier in Vers 3. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Hier wird das Wort, das kennen wir, Apostello gebraucht. Daher kommt das Wort Apostel, der Gesandte. Ich sende euch. Aber interessanterweise beim Vers 2b, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende, wird ganz ein anderes Wort gebraucht. Ein sehr starkes Wort, ein erschreckend starkes Wort. Ekballo. Ekballo. Es kommt häufig vor im Neuen Testament. Es heißt eigentlich austreiben, hinauswerfen. Ihr könnt euch vorstellen, wo, in welchen Situationen es gebraucht wird. Wenn Dämonen ausgeworfen werden oder wenn man Paulus zur Stadt hinausgeworfen hat. Puh. Und dieses Wort gebraucht der Herr hier, dass er Arbeiter hinauswerfe, austreibe in seine Ernte. Sollte uns zu denken geben. Aus was heraus muss er uns denn austreiben oder hinauswerfen? Ich rede zu mir, das geht an mich. Aus unserem eigenen, aus unserem Eigenleben, aus unserem selbst geplanten Leben. Daraus, dass wir zuerst einmal für uns selber leben, arbeiten, Geld verdienen wollen, uns einen Namen machen in diesem Weltsystem und so weiter. Eben Kapitel 9 vom Preis der Nachfolge. Die Ausreden dieser Männer. Und wenn wir das gemacht haben, zuerst einmal für uns selber gearbeitet, dann müssen wir uns erst einmal erholen und in die Ferien fahren. Wie macht der Herr dieses Hinauswerfen mit uns? Er ist unser treuer, gütiger Lehrer, Herr. Former Heiland. Wie macht er das? Er schickt uns Schwierigkeiten, Anfeindungen. Er deckt Dinge auf in unserem Leben, die unvereinbar sind mit dem Leben eines Erntearbeiters. Unvereinbar. Ist es Zufall, dass wir als, was wir als Gemeinde erleben? An der Schwelle zu etwas ganz Neuem für die Gemeinde Jesu in Elk. An der Schwelle zu einem Erntefeld vor unseren Füßen. Nicht, dass das bisher nicht auch schon so war, aber auf eine Art, wie wir es bisher nicht hatten, von den Möglichkeiten her. Es war bisher, ja, wenn wir ehrlich sind, recht einfach. Wir konnten all unser überschüssiges Geld einfach in die Mission geben. Weit weg, nach Russland zum Beispiel. Damit es dort treue Geschwister mit ihrem eigenen Leben möglichst gut einsetzen würden. Was auch in keiner Weise falsch war. Aber es könnte sein, dass sich etwas ändern wird in Zukunft. Es könnte sein. Nämlich, dass plötzlich wir selber gefordert wären, unser Leben ganz einzusetzen auf dem Erntefeld hier zu Hause. Könnte das sein? Das bedeutet plötzlich Schwierigkeiten und unerwartete Anfeindungen. Anstatt größer, stärker, ein bisschen ähnlicher wie Goliath zu werden, werden wir kleiner und schwächer in uns selber. Ist das nicht erstaunlich? Lasst uns gemeinsam bitten, dass er Arbeiter sende in seine Ernte, hier an unserem Ort, hier in unserem Land Arbeiter sende. Und auch wenn hier so ein starkes Wort gebraucht wird für senden, dann muss uns bewusst sein, niemand wird so barmherzig, so liebevoll zu uns sein wie er. Auch die Anfechtungen und Schwierigkeiten sind genau bemessen in unserem Leben. Und wenn wir unser Eigenleben, unsere eigenen Vorstellungen loslassen, so werden wir mit Freuden ernten. Wenn wir das nur verstehen können, welche Freude die Erntearbeit ist. Welche Freude es für einen Bauer ist, wenn er ernten darf. Eine große Ernte. Vergessen wir das nicht. Er sendet uns in seine Ernte. Die größte Freude. Vergessen wir das nicht. Bitten wir, dass er Arbeiter sende in seine Ernte, hier bei uns. Und wenn wir Amen gesagt haben, dann sagt er zu uns, geht hin, geht hin. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du weißt so gut, wie es in uns aussieht. Du weißt so gut, Herr, wie wir in uns nicht würdig sind, deine Arbeiter überhaupt zu sein, Herr. Herr, du kennst jedes von uns. Und doch, Herr, beugen wir uns vor dir und bitten dich, lieber Heiland, sende du Arbeiter in deine Ernte hier in unserer Umgebung und mach uns bereit. Gib uns die Kraft, gib uns den Glauben des kleinen David im Angesicht von Goliath. Herr, welche Freude herrschte im Lager Israels, welche Freude herrschte. Wir danken dir, Herr, dass du das Hoffnungslose, das Kleine, das, was keine Chance hat, genau das brauchst, um dir einen Namen zu machen, zu deiner Ehre, Herr. Bitte, Herr, brauche du uns, so wie es dir gefällt. Verfahre du mit uns, Herr, so wie es dir alleine gefällt. Amen.